Ja, jetzt wollen wir noch einmal ins Wort Gottes hinein hören, was uns zu sagen hat. Das Wort Gottes ist wirklich ein so reicher, ein großer Schatz. Da reicht ein Leben gar nicht aus, um alles zu erfassen. Und es ist auch faszinierend, ja, dass das Wort Gottes einfach lebendig ist. Der Bruder Clemens hat es ja auch schon so schön auf den Leuchter gestellt. Und ja, es ist wirklich so, Gottes Wort, du kannst es einmal gelesen haben, zweimal, dreimal vielleicht. Ich hoffe, dass wir schon so weit gekommen sind. Und immer wieder ist es neu. Ja? Es ist einfach göttlich und es ist ewig. Der Jesus selber sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, sie werden nicht vergehen. Ich habe ja eingangs dieses eine Wort gelesen aus Jesaja 66, Vers 2. Ich möchte noch einmal kurz darauf hinschauen, bevor wir dann auch einige Beispiele aus dem Wort Gottes bringen, anschauen wollen, was es bedeutet, dass die Bibel Maßstab für unser Leben ist. Da haben wir ja gehört, Jesaja 66, Vers 2, ich sehe an den Elenden und den, der im Geist zerbrochen ist und der sich vor meinem Wort fürchtet. Ja, wo ist die Ehrfurcht vor Gott geblieben? Wo ist die Ehrfurcht vor Gottes Wort geblieben? Ja, das ist eine bange Frage, die ich mir manchmal stelle. Ja, natürlich, ich muss auch in erster Linie an meine eigene Brust schlagen. Ihr Lieben, wenn wirklich Gottes Wort, wenn wir diese Ehrfurcht, diesen Respekt vor Gott, könnte man ja auch sagen, vor seinem Wort mehr hätten, ja, dann würden wir anders leben. Ganz einfach. Ja? Dann würden wir nicht an diesem Wort herumdeuteln. Gerade der schon zitierte Wilhelm Busch sagte, unser Vater hat es noch im Ohr, der hat immer wieder gesagt, über Gottes Wort diskutiert man nicht. Ja, man darf einen Austausch haben, das ist etwas anderes. Ja? Vielleicht ist es ja auch heute so, dass den einen oder anderen eine Frage bewegt und man redet vielleicht auch bei Tisch darüber, wie, Bruder, wie siehst du das oder das? Das ist auch in Ordnung, das ist sogar wichtig. Ja, ein Austausch. Ein brüderlicher, ein geschwisterlicher Austausch über dieses oder jenes, wo man dann aber natürlich letztlich auch dahin kommen sollte, dass man Gott fragt oder auch sagt, ja, was sagt denn das Wort Gottes? Ja, wie oft diskutiert man über die Bibel? Das ist falsch, das hat man früher nicht gemacht und das sollten auch wir verweigern, ja, wenn jemand über das Wort Gottes diskutieren will. Sondern wir sollten einfach kindlich das Wort Gottes nehmen, so wie es da steht. Vielleicht tatsächlich auch manchmal naiv. Ja, die Theologen, die studierten Leute, die haben oft sehr, ja, wie soll ich sagen, also manchmal ist man fassungslos, was man alles so liest. Kürzlich las ich mal in einem Artikel, da sagte ein hochstudierter Mann, die Bibel ist vom Sinn her wahr. Was hält man davon? Da habe ich dann einem gesagt, stellt euch vor, wir würden das jetzt vor einfach einem Ungläubigen sagen, auf der Straße, die Bibel ist vom Sinn her wahr. Ja, und jetzt?
Unsinn,
ne? Ja, es ist wirklich, also es ist unglaublich, was Leute von sich geben, die, wo man jetzt auch nicht sagen könnte, die sind nicht gläubig, die haben keine Beziehung zu Jesus. Aber uns ist einfach wichtig, auch diese einfache Sprache zu gebrauchen, die jeder versteht. Nein, und wir glauben einfach kindlich, Gottes Wort ist vom Geist Gottes eingegeben. 2. Timotheus 3, Vers 16 finden wir das ja auch. Wer es vielleicht sich aufschreiben oder nachlesen will, die Schrift ist von Gott eingegeben. Natürlich ganz klar, jede Übersetzung ist, weil sie von Menschen gemacht wurde, hat sie auch Fehler. Und niemand hier kann sagen, also die Bibel, die ich jetzt habe, das ist jetzt, da ist kein Fehler drin. Ja, es ist, sind dann manchmal die von der Begrifflichkeit oder treffendere Worte verwendet als in einer anderen vielleicht. Und da sieht man auch, wie Gott Menschen gebraucht hat. Aber wir wissen, sie ist von Gottes Geist eingegeben. Und wir können auch heute mit vollkommener Sicherheit sagen, wir können bibeltreue Übersetzungen lesen und Gott hat sein Wort bewahrt bis heute. Ja, das können wir sagen. Und so kommt es dann letztlich nur darauf an, dass wir diese Bibel Maßstab für unser Leben sein lassen. Also erst einmal Respekt vor Gottes Wort. Und wenn ich dann Gottes Wort lese, dann geht es eigentlich nur noch darum, möchte ich das tun? Ist es mein Ziel, nach diesen Worten Gottes auch zu leben? Ja, Gottes Wort, wenn wir es betend lesen, es trifft das Herz. Das ist ganz wichtig. Gott wirkt durch seinen Geist und natürlich ist es ganz wichtig, dass wir uns Zeit für Gottes Wort nehmen. Der Bruder hat es auch schon gesagt. Ganz wichtig, wie viel Zeit nimmst du dir für die Bibel am Tag? Ja, diese Frage kann sich jeder persönlich beantworten. Wäre vielleicht mal interessant, man würde mal so hier so eine anonyme Umfrage machen, ja, und jeder würde ganz ehrlich mal auf einen weißen Zettel aufschreiben, wie es da so aussieht. Ich glaube, wir würden erschrecken. Ja. Jeder soll hier einfach ganz ehrlich vor Gott sein, auch jetzt. Wie viel Zeit nehmen wir uns für andere Dinge? Der Tag hat 24 Stunden und es ist das Schlimmste, was ein Mensch sagen kann, was ein Christ sagen kann: ich habe keine Zeit. Unser Vater hat es immer wieder gehört, auch wenn er unterwegs war: ich habe keine Zeit. Und er gefragt: ja, hast du vielleicht Zeit, mal mitzuhelfen? Ich habe keine Zeit. Ja, und da hat er sich gesagt: dieses werde ich keinem Menschen sagen, dass ich keine Zeit habe. Bestimmt ja auch nicht. Natürlich, die Zeit ist ausgefüllt und verplant. Christen sind ja auch nicht planlos. Und auch wenn man eine Familie hat, das wissen wir ja selbst, wenn man 9 Kinder hat, dann ist das die Zeit wirklich, kann sagen, so ist alles so getaktet, eins nach dem anderen. Ja, ist wirklich sehr, sehr viel. Aber es kommt letztlich darauf an, dass wir, egal in welcher Stellung wir sind, ob wir alleinstehend sind, ob wir Familie haben, was wir auch immer sind, dass das Wort Gottes da einfach einen festen Platz hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann sage ich euch voraus, dann werden wir scheitern. Dann werden wir straucheln, dann werden wir fallen. Dann werden wir nicht fest stehen können. Wir haben gestern aus der Bergpredigt aus Matthäus 7 dieses Gleichnis Jesu gelesen, wo er von dem spricht, der auf Sand oder auf Felsen baut. Es ist ganz wichtig, dass du auf dem Felsen Jesus Christus stehst und auch stehen bleibst. Denn nur dann wirst du auch feststehen in den Lebensstürmen und auch in den Stürmen der Endzeit, die immer mehr auf uns einwirken. Ja, ganz, ganz wichtig. Also lies viel in der Bibel, nimm dir Zeit dafür und so gesehen ist dann manchmal das Nichtstun ein großer Segen. Ja, wenn du einfach nichts tust, wenn du sagst, ist auch im Übrigen viel schwerer, still zu sein, oder? Ich habe schon manchmal von diesem Experiment erzählt, aber weil jetzt auch manche da sind, die noch nie hier waren, möchte ich es doch mal ganz kurz noch wiedergeben. Da wollte man herausfinden, ob Menschen oder wie lange Menschen es in der Stille aushalten können. Ich glaube, die Studie ist irgendwo im Internet auch noch zu finden. Und da hat man nun, ja, suchte man Leute, die das Experiment mitmachen oder diese Studie. Man hat einen leeren Saal und leeren Raum gehabt. Ich weiß nicht, wie viele Leute das waren. Einen Tisch, Stühle, sonst nichts. Also die durften auch nichts mitnehmen, kein Handy, gar nichts. Und wisst ihr, was man gemacht hat? Man hat auf den Tisch ein Elektroschockgerät gestellt. Also für Elektroschocks, klar. So, und jetzt, ich weiß nicht, einige Stunden sollten die da drin sitzen. Man wollte einfach, und ich glaube dann, wenn sie es so und so viele Stunden aushalten, dann sollten sie auch irgendwie Geld bekommen. Und das Ende des Experiments war einfach, dass der größte Teil hat es nicht ausgehalten. Wisst ihr, was haben die Leute gemacht? Also ich meine, ein Christ würde vielleicht sagen, ich bete jetzt oder ich denke halt einfach nach, ja, über ein Leben, und die sind gegangen und haben sich Elektroschocks versetzt, also ein ganzer Teil. Muss ich vorstellen, es war, ne? Und das zeigt, wie schwer ist es, Stille auszuhalten. Und ein kleiner Test, wie gesund du im geistlich bist, ist, wenn du einfach mal sagst, so, vielleicht auch jetzt in dieser Freizeit, die hier sind, ja, ich will einfach mal eine Stunde still sein. Ja, ich nehme jetzt mal, ich mache das Handy aus, ich lege es auch weg in ein anderes Zimmer. Nichts gegen das Gerät an sich, ja, aber diese Bindung daran ist oft so stark, ich lege es mal weg und jetzt gehe ich in die Stille oder ich gehe auf die Knie, versuche mal eine Stunde lang auszuhalten. Ja. Wirklich ganz bewusst, ganz allein. Du wirst sehen, es ist ganz schön schwer. Aber es würde uns gut tun. Wisst ihr, manche Menschen gehen in eine Reha oder in eine Kur und geistlich braucht man auch manchmal eine Kur. Natürlich, so gesehen, könnte man uns auch als geistliches Kurheim hier sehen, ja, wo Gott auch von geistlicher Krankheit gesund machen möchte. Ja, Gottes Wort, es ist konkret. Es geht in die Tiefe und für jeden Bereich des Lebens hat Gott etwas zu sagen. Für die Ehe, für die Familie, für die Gemeinde, für alles einfach. Ja? Und da soll Gottes Wort der Maßstab sein. Was ist ein Maßstab? Haben wir gestern auch davon gesprochen, wenn jetzt gebaut wird oder ja, man muss da irgendwas herstellen, es wird etwas gebaut, ja, da muss ich jetzt zum Beispiel einen Balken absägen, um jetzt da eine Wand zu machen, 3,50 Meter. Und dann kann ich einen Maßstab nehmen und messe nach, stimmt das? Stimmt das mit dem Plan überein? Und genauso sollten auch wir unser Leben an diesen Maßstab des Wortes Gottes prüfen, also diesen Maßstab anlegen und einfach sagen, wie sieht's aus bei mir? Ja, jetzt wird's persönlich, ja, ich kenne dich nicht, ich kenne euch nicht persönlich, die meisten nicht, aber es geht letztlich darum, dass unser Leben doch immer ähnlicher wird dem, was Gott von uns erwartet. Und das hat er ja in seinem Wort uns ganz klar gesagt. Da könnte man jetzt ganz vieles sagen und die Zeit würde ja auch nicht ausreichen, aber vielleicht nur einiges wenige. Zum Beispiel im 1. Johannesbrief Kapitel 2 lesen wir in den Versen 15 bis 17. 1. Johannesbrief Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Habt nicht lieb die Welt. Jetzt können wir uns die Frage stellen, liebe ich diese Welt? Ja, da können wir jetzt ganz vieles sagen und es ist auch so schön, dass Gottes Wort auch da Klarheit schenkt. Hier ist es ganz klar definiert, was Gott unter Welt versteht. Fleischeslust, Augenlust, ja, Medien, ja, ganz klar, Medien. Manche können ihre Blicke gar nicht davon abwenden. Ja, und diese Augenlust, sie verhindert letztlich, dass wir Gottes Wort überhaupt noch aufnehmen können. Fleischeslust, Augenlust, hoffärtiges Leben, ja, diese Welt. Ein kleines Beispiel, wenn du die Frage stellst, vielleicht in der Jugend einer Gemeinde, oder gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, was man vielleicht machen könnte, und die eine Möglichkeit wäre jetzt, wer möchte mit in einen Freizeitpark gehen? Frage Nummer zwei wäre, wer möchte mit auf einen Missionseinsatz gehen? Da werden sich gewiss, also heute jedenfalls, in den meisten Gemeinden mehr für einen Freizeitparkbesuch interessieren. Und da ist man dann auch bereit, ganz viel zu investieren. Ja? Da sitzt das Geld wirklich locker. Ja? Aber würde man jetzt sagen, wir sammeln jetzt mal Geld für einen Missionseinsatz ein oder so, für den bestimmten Zweck, dann wird da nicht so viel übrig bleiben. Ein junger Mann war mal hier, bei dem war es so. Der erzählte so, was er alles so macht, also er geht kegeln und macht dies und jenes. Dann sage ich, ja du, aber das kostet doch auch Geld. Dann sagt er, ja, also ich gebe ja Gott den Zehnten und mit den anderen 90% kann ich ja machen, was ich will. Dann sage ich, Moment, ganz falsch. Das ist eine vollkommen falsche Sicht. Wir sind ein Eigentum Jesu geworden, oder nicht? Also gehören wir nicht, sagt ja Paulus auch, ihr gehört nicht uns selbst, nicht euch selbst. Ja, wir gehören Gott. Mit allem, was wir haben, also unser Körper, alles, auch die Glieder unseres Leibes, ja, auch das ist wichtig, wie setzen wir die ein? Wir gehören Gott. Wisst ihr, das ist im Übrigen ein schöner Gedanke, ein wertvoller Gedanke, dass ich sehe, ich gehöre ihm. Ja, und er will mich gebrauchen. Und da hat er dann gestaunt. Ich sagte, nee, es ist eben nicht so. Natürlich, selbstverständlich dürfen wir brauchen ja manches, ja, doch ganz klar, wir brauchen Kleidung, brauchen vielleicht ein Auto, dies und jenes, da dann auch Geld zu investieren und einzusetzen. Aber wenn wir so tun, ach, kann ja machen, was ich will damit, das ist falsch. Das ist eine ganz falsche Vorstellung und die nicht richtig ist. Aber hier nun Fleischeslust. Ja, was will mein Fleisch? Ja, man kann manchmal so viel dem Essen und Trinken Bedeutung beimessen, wie es wirklich, das ist dann bald. Und in der alten Übersetzung, das ist schon in der alten Luther-Übersetzung, spricht er dann in Galater 5 von Saufen und Fressen. Ja, wo es wirklich dann dahin schon übergeht. Der Vater sagte manchmal, war ich da und da auf einem Erntedankfest, da waren die Tische so voll, die sind bald zusammengebrochen. Ja. Also man kann es auch da übertreiben, Gastfreundschaft ist gut und auch ein leckeres Essen ist gut, vielleicht auch zu einem Jubiläum oder Geburtstag oder so, alles gut. Aber wie viel Bedeutung messen wir dem bei? Ja, wie viel geben wir aus, ja, für diese Dinge, die einfach nur, so muss ich mal sagen, der Notdurft des Leibes dienen sollen? Auch Augenlust haben wir jetzt schon gesprochen, Hoffart, Stolz, ja, hoffärtiges Leben, dieser Vergänglichkeit. Ja, die Welt, sie wird vergehen mit ihrer Lust. Das ist ganz klar. Aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt. Und wir werden trotzdem viel Freude haben, denn gerade das Gott hingegebene Leben, ja, wenn wir die Bibel Maßstab sein lassen für unser Leben, genau dieses Leben ist es ja dann, was letztlich Freude und Segen bringt, dir persönlich und auch anderen. Ja, wenn du dich Gott hingibst, das erleben wir auch immer wieder. Ja, manchmal, wenn dann so vielleicht ein auswärtiger Einsatz ist, hier nämlich an einen, da ging es uns wirklich gar nicht gut und da hatten wir schon den Termin und den Termin vereinbart mit dem Bruder und sind dann eigentlich halb krank dorthin gefahren, ja. Dort gepredigt und alles Gemeinschaft gehabt und am Ende konnte man doch sagen, es war gut. Ja. Also ganz wunderbar, ja. Nehmen wir uns auch selbst nicht so wichtig, ja. Uns persönlich, unser eigenes Leben. Denn von Jesus heißt es ja auch, er hatte nicht an sich selbst gefallen. Ja. Jesus hat alles gegeben. Wenn wir das mal jetzt als Maßstab nehmen, das Leben Jesu, seine Gesinnung. Lesen doch davon im Philipperbrief Kapitel 2. Ein kurzer Hinweis noch dazu, noch gleich schon zum Schluss kommen. Philipper 2, Vers 5 heißt es, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Lest noch die folgenden Verse. Welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub Gott gleich sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Wurde gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Gesinnt wie Jesus Christus auch war. Noch einmal kurz zu dem Vorigen zurück, zur Welt. Ja, auch da ist es dann am Ende nicht egal, wie ich mich kleide, wie ich mich frisiere. Nein, all das soll auch von Gott und seinem Wort geprägt sein. Ja, da lesen wir nur, wer das mal nachlesen will, da gibt es auch Anhaltspunkte im Worte Gottes, zum Beispiel 1. Korinther 11 oder auch an anderen Stellen, ja, wo dazu etwas gesagt wird. Ja, und jeder kann das ja für sich dann auch nachlesen. Also Gesinnung Jesu, Knechtsgestalt, ja. Wer will ein Knecht sein von uns? Alle schreien Hurra, ja, ich bin dabei, ne? Ja, jeder will bestimmen und regieren, aber wer will ein Knecht Jesu sein? Ja, wer will ein Knecht des Herrn sein? Paulus sagt das immer wieder, auch in seinen Briefen am Anfang, auch Philipper 1, Vers 1 gleich, da heißt es, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi. Nicht Paulus, der große Apostel und der vielleicht das meiste geleistet hat und der ich so ein großes Vorbild für euch alle bin, Knechte Jesu, ja. Also, wenn du die Bibel Maßstab sein lässt für dich, dann bist du gern ein Knecht Jesu. Dann willst du ihm dienen. Dann wird dir kein Opfer zu groß sein für deinen Heiland. Ja, dann bittest du ihn, dass er dir seine Gesinnung schenkt. Dann bist du bereit, dich zu entäußern. Ja, und wie gesagt, wie viele erzählen es immer wieder, dass es immer weniger wird, fürs Reich Gottes Arbeiter zu finden. Das Feld ist reif zur Ernte. Aber die Arbeiter, wo sind sie? Ja, wo sind die, die an die Hecken und Zäune gehen? Wo sind die, die ihr Geld zur Verfügung stellen für den Heiland, für sein Reich? Knecht. Ja, und genau diese Knechtschaft, dieses Joch Jesu auf sich zu nehmen, das bedeutet wahre Freiheit. Wenn ich an Jesus gebunden bin, dann bin ich wahrhaft frei. Ja, und je mehr ich mich an Jesus binde, und mich selbst aufgebe und mich ganz ihm hingebe, ihm auf den Opferaltar lege, desto schöner und einfacher wird auch mein Leben sein. dann ist das so wirklich so super einfach, dann bitte ich einfach Herr, nimm du mein Leben in dir. Die Probleme haben wir immer dann, wenn wir selber so für uns so vor uns herwurschteln, ja, nach eigenem Sinn und uns richtig bemühen. Weißt du, das brauchst du dann gar nicht mehr. Wirklich, das, wenn du das erkennst, es wird richtig schön. Dann wird Nachfolge Jesu richtig herrlich. Dann bittest du ihn, Herr, zeige mir, was ist jetzt dran, ja. Und dann tust du das einfach. Du liest sein Wort, kindlich gläubig glaubst es und setzt es dann auch mit Gottes Hilfe in die Tat um. Wir haben gestern auch hingewiesen, dass Gott selber das Wollen und Vollbringen schenken will. Philipper 2, Vers 13. Ja, wir können es selber in eigener Kraft selbstverständlich nicht. Ja, nein, da sind wir überfordert und da brauchen wir wirklich Gottes Gnade und Kraft. Also, sei gern ein Knecht des Herrn. Noch ein Beispiel, was ich doch unbedingt noch bringen will zum Schluss, ist, der Jesus hat uns ja in diese Welt gestellt, dass wir seine Zeugen sind. Er hat uns den Missionsauftrag gegeben, haben wir auch schon gehört. Und das wäre jetzt auch ein Punkt, an dem wir uns prüfen müssen, ob unser Leben mit seinem Wort übereinstimmt. Jeder Christ soll ein Zeuge Jesu sein. Matthäus 28, am Schluss des Kapitels, ist der Missionsauftrag von Jesus gegeben worden. Darum geht hin und lehrt alle Völker, Vers 19, und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Kennen wir alle, ja. Zeugen Jesu sein. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, und ich finde, es ist immer so gut, wenn wir an den Anfang gehen. Wie war es am Anfang? Ja, wir haben jetzt auch in den vergangenen Monaten auch in unserer Gemeinde dann uns mit manchen Fragen beschäftigt. Wisst ihr, und es ist das Beste, wenn wir ganz einfach schauen in der Bibel, wie war es am Anfang? Das ist das Allerbeste, ja? Nicht schauen, wie ist diese Tradition, was sagt der oder der? Das kann auch durchaus nicht gut sein vielleicht, ja? Wenn die Tradition sich deckt mit dem Wort Gottes oder zumindest dem Wort nicht widerspricht. In allen Fragen, ja? Da haben wir uns dann auch beschäftigt mit der Frage, ein kleines Beispiel der Taufe, der Gemeinde. Wie war es am Anfang? Da könnte man so viel diskutieren und sagen, der eine sagt dies, der andere das. Bis dann sind wir drauf gekommen, Apostelgeschichte 2, lese es doch durch. Was steht da? Und dann wissen wir Bescheid. Ja? Und das ist immer das Problem, wenn wir heute dann Traditionen über die Bibel stellen oder vielleicht auch ganz sterbliche Menschen, die da etwas aufgestellt haben, zum Maßstab machen, vielleicht auch für die Gemeinde. Das ist nicht gut. Ja, natürlich gibt es da auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Bandbreite und auch an Erkenntnissen, das ist auch klar. Wisst ihr, und wir gehören auf keinen Fall zu denen, die jemand, der manches anders sieht, hier drunter machen und in einer lieblosen Art und Weise nun verachten. Das wäre ganz unbiblisch, das tun wir nicht. Aber ich glaube, es ist gut, immer zu schauen, wie war es am Anfang. Und wenn du die Apostelgeschichte liest, siehst du, wie es anfänglich war. Wie auch die Gemeinde, wie brennend sie war, ja, und wie die Apostel dann mit einem brennenden Herzen wirklich vorangegangen sind. Wir lesen zum Beispiel in der Apostelgeschichte Kapitel 3 von dem Gefängnis des Petrus und Johannes. Und sie sollten sich verantworten vor dem Hohen Rat und in Vers 20, sie geboten ihnen, dass sie nichts sagen sollten von Jesus, in Vers 18, Apostelgeschichte 4. Und die sagen dann, Vers 20, was sagen sie jetzt? Ja gut, wir werden schweigen, wir sind jetzt ein bisschen ruhiger, wir gehen halt in unsere Gemeinde. Nein, wir können es nicht lassen, dass wir nicht reden sollten, was wir gesehen und gehört haben. Also der Heilige Geist ist eine Kraft im gläubigen Christen und der kann dann nicht anders. Ja, das muss einfach so sein und prüfe dich einfach auch in diesem Punkt, wie es bei dir aussieht, ob du auch so ein Brennen im Herzen verspürst, anderen auch von Jesus zu sagen. Ja, natürlich, manch einer sagt ja, ich bin so ängstlich, kann alles sein, aber letztlich geht es darum, ob das grundsätzlich stimmt, ob ich diese Haltung einnehme und auch bereit bin, ja, mich gebrauchen zu lassen von Gott. Und wenn du vielleicht nicht so gut reden kannst, so kannst du vielleicht doch auch ein Traktat mal hier und da verlieren. Da gibt es so viele Möglichkeiten und manche Zeugnisse haben wir von Menschen, die reich gesegnet wurden, auch von einem Traktat, das irgendwo liegen gelassen wurde. Jemand kam hier in Kontakt mit uns, wisst ihr wie? Der hat eine Spruchkarte im Einkaufswagen von Lidl gefunden. Ja. Und dann kam er hierher, habe immer noch Kontakt mit dem Menschen. Jemand fand etwas in einem offenen Bücherschrank, eine Broschüre. Ja. Jemand fand in einem, im Winter, war auf einer Schneewanderung und dann kam ein Schneesturm und er fand in einer Wanderhütte einen Freundes- und Gebetsbrief. Ein Gläubiger. Ja. Da hat ein anderer gedacht, ich lege mal da was hin. Ja. Und so denke ich, man spricht heute immer von Kreativsein, ja, so ein Fremdwort, aber es beschreibt letztlich schon gut. Ja, Gottes Geist macht uns kreativ, dass wir überlegen, was können wir tun und wie. Ja, dieses brennende Herz brauchen wir, dass wir einfach überlegen, was kann ich zur Ehre des Herrn tun? Ich will sein Knecht, sein Bote sein. Und wir haben heute, und wenn man mal bedenkt, damals, was hatten die denn für Möglichkeiten? Sie hatten keinen Strom, sie hatten kein Auto, gut, Schiffe gab es, sind auch mitgereist, auch die Missionsreisen ja zum Teil auch, ja, meistens zu Fuß, man hatte kein Internet, man hatte kein Radio, man hatte eigentlich fast nichts. Und doch hat sich da viel mehr getan als heute. Ja, und das ist natürlich gut, wir haben heute manche Mittel dazu, die wir nutzen dürfen. Und wisst ihr, wir stellen auch fest, das ist nicht das Hauptsächliche, aber wir stellen auch fest, wie Gott auch diese Internetseite gebraucht. Wir sind schon mit so vielen Menschen in Kontakt gekommen über diese Seite, die wir nicht kennen. Bestellungen aus dem Ausland, irgendwo aus Asien kommt eine Bestellung, ja, von einem Menschen, der hat das da gefunden. Aber natürlich, dem voraus muss gehen, also erst einmal möchte ich jetzt zum Schluss festhalten, dass du und ich, wenn wir Kinder Gottes sind, dass wir immer fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das hat Paulus gemacht. Das war ganz am Anfang der Apostelgeschichte 9, wo wir die Bekehrung finden. Da war noch Saulus, war noch nicht der Paulus. Ja, da hat er gebetet, Herr, was willst du? Also, wenn wir die Bibel Maßstab für unser Leben sein lassen, dann geht es darum, dass wir Gott fragen, was willst du? Was sagt dein Wort? Und dann hören im Übrigen auch alle Probleme auf. Wenn wir alle zu denen gehören, die sagen, ja klar, ist doch selbstverständlich, ich will doch Gottes Wort tun, dann hört doch aller Streit auf. Weil Gottes Wort gegen Streit ist, gegen Lieblosigkeit ist. Ja? Prüf dich einfach an dem Wort und lass dieses Wort Wort Gottes sein. Habe, ja, möchte ich mal nochmal wiederholen hier, fürchte dich vor dem Wort Gottes. Letztlich ist das nicht eine Furcht, dass ich jetzt da geduckt einhergehe und Angst haben muss. Nein, es führt mich wirklich in die wahre Freiheit hinein, wenn ich mich an Gottes Wort binde. Und das wollen wir doch einfach mitnehmen. Und weißt du, und wenn du dann bereit bist, Gottes Wort wirklich zu tun, wirklich es für dich als Maßstab anzuwenden, dann wirst du selber eine Bibel, die andere wahrnehmen. Jemand sagte einmal, wurde mal gefragt, wie viele Bibelübersetzungen er hätte. Und er sagte dann zwei, eine gedruckte und eine praktische. Ja. Und so, wenn du in dieser Gesinnung Jesu gehst durch das Leben, durch den Alltag, dann darfst du eine Bibel sein, in der andere lesen können. So sollte es eigentlich auch sein, oder nicht? Dass dein Kollege und die Leute, mit denen du zu tun hast, ja, in der Welt, dass die sehen, Mensch, was ist denn mit dem los? Was ist das für einer? Ja. Und das wünsche ich uns allen, das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen, dass wir eine Bibel sind oder, wie es Paulus sagt, ein lesbarer Brief Christi sind, der von allen Menschen gelesen werden kann. Dass sie sehen, das ist ein Christ, das ist ein Mensch, der Gott, der Jesus Christus gehört, der ihm folgt und der ihn ehrt. Ja, und das möge der uns aus Gnaden schenken, dass wir das jetzt auch mitnehmen dürfen aus diesem Vormittag. Amen. Wir wollen noch aufstehen zum Gebet und ich werde jetzt noch zum Schluss beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir herzlich danken, dass du uns dein Wort gegeben hast, auch an diesem Morgen, das lebendig und kräftig ist. Danke, dass du es durch deinen Geist uns lebendig gemacht hast. Hilf, dass wir dein Wort als Maßstab für unser Leben verwenden, dass wir unser Leben an deinem Wort prüfen, dass wir alle Zeit bereit sind, uns auch in Frage zu stellen, überprüfen zu lassen von dir. Und so hilf und segne uns auch weiterhin an diesem Tage, auch hier miteinander, auch gleich bei Tisch, beim Essen. Herr Jesus, danke, dass du da bist, dass du in unserer Mitte bist und dass du auch uns viel Freude und Segen weiter schenken möchtest an diesem Tag. Schenke du einen gesegneten Austausch und Gemeinschaft, lass auch Streit fern von uns sein und wirke du weiter an unseren Herzen, ja in unserer Mitte. Wir danken dir dafür und loben deinen Namen. Amen.